Charmantes Jugendstilhaus mit außergewöhnlicher Architektur in zentraler Lage. Mit solchen und anderen blumigen Worten werben Makler gerne für ihre Immobilien. Wer auf der Suche nach einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus ist, der kann sich beim Lesen der Inserate kaum zwischen all den Juwelen und Liebhaberobjekten entscheiden. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Tja, ist es häufig auch.
Ja, die Branche ist sehr kreativ, wenn es darum geht, so schöne Umschreibungen zu finden für Objekte, die vielleicht gar nicht so schön sind. Da steckt dann hinter dem charmanten Jugendstilhaus, was du eben sagtest, ein unsanierter Altbau mit bröckelnder Fassade oder eine außergewöhnliche Architektur entpuppt sich als total verkorkster Grundriss. Und zentrale Lage bedeutet manchmal einfach auch mitten in der Partymeile drin. So, da gibt es verschiedene Floskeln, auf die muss man achten, die muss man kennen, die muss man entschlüsseln. Und außerdem kann man mit dem Makler, um den es hier auch geht, über die Cottage, über die Provision verhandeln. Jedenfalls kann man es versuchen. Und wie das geht, erfahrt ihr in dieser zweiten Folge unserer Immobilienkauf-Trilogie zum Thema Sprechen Sie maklerisch.
Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabricius.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad.
Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr zuhört.
Michael, ich habe heute mal Lust, mit einem kleinen Quiz zu beginnen. Bist du bereit?
Ja, super, Quiz, großartig. Voll mein Ding. Ja, leg los.
Ich merke dir die Vorfreude an. Aber folgendes. Stell dir vor, du liest in einem Immobilieninserat verkehrsgünstige Lage. Was glaubst du, ist damit gemeint?
Ja gut, so ein bisschen kenne ich mich ja aus, also glaube ich jedenfalls. Und man kennt ja die Pappenheimer, die dahinter stecken, ne? Also ich würde sagen, verkehrsgünstig heißt, da ist eine sechsspurige Straße direkt vor der Tür. Das, der Vorteil ist dann natürlich, ich kann mich gleich mit meinem Auto einfädeln, ja, in den Hauptverkehr, wenn ich aus der Einfahrt rausfahre. Oder alternativ, verkehrsgünstig kann natürlich auch heißen, ich wohne direkt neben dem S-Bahnhof, also da, wo der Zug abbremst und wo die Weichen quietschen. So habe ich mal in Hamburg gewohnt übrigens, 100 Meter vor dem S-Bahnhof Blankenese, das war echt ganz schön laut, aber verkehrsgünstig.
Ja, okay, aber ich sehe schon, also bei dir muss man schon mit den fortgeschrittenen Floskeln kommen. Wie sieht's denn aus mit Penthouse oder Studiowohnung?
Ja, ist ein bisschen kniffliger, ne? Also Penthouse würde ich jetzt schon sagen, das ist irgendwie oben, so auf dem Dach, ja? Und Studiowohnung, den Trick, den kennt man aus manchen Ferienwohnungsanzeigen, ne? Das Studio ist meistens ein Zimmer und da ist oben irgendwie noch ein Bett irgendwo reingequetscht. Das findet man, wenn man die Leiter hochkrabbelt.
Ja, so. Schon ganz gut. Und oder? Was glaubst du, verbirgt sich hinter seriöses Umfeld?
Ja, das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Seriöses Umfeld. Also da würde ich jetzt sagen, ja, Büros, seriöse Büros, weiß ich nicht. Also jedenfalls würde ich jetzt nicht erwarten, Frankfurter Bahnhofsviertel oder so. Aber jetzt musst du mal auflösen so langsam. Was ist denn jetzt ein Penthouse eigentlich?
Ein Penthouse kann vieles sein. Idealerweise bezeichnet es das oberste Geschoss eines Hauses, eventuell sogar mit Dachterrasse, ja, wie man das so kennt. Vielleicht aus New York, ja, luxuriöses Loft. Es kann aber auch, wenn es blöd läuft, bedeuten, dass da einfach nur ein Dachstock aus- bzw. umgebaut wurde und dass da so winzige Fenster drin sind und vor allem lauter schräge Decken, an denen du dir ständig den Kopf stößt.
Also nur so eine Hutze auf dem Dach oben drauf
gelegt.
Ungefähr so. Okay. Ja, naja, gut, Penthouse, ja, das ist einfach ein bisschen Definitionsfrage. Und genau, das seriöse Umfeld, da bin ich jetzt auch gespannt drauf.
Ja, da warst du nah dran. Das ist, heißt, es ist ein Büro- und Praxisviertel. Also da sind meinetwegen Ärzte und Geschäftsleute und Anwälte.
Ja, ist doch schön, ist doch praktisch.
Ja, es heißt allerdings, einerseits kriegst du da tagsüber wahrscheinlich keine Parkplätze, weil da die ganzen Kunden und Klienten irgendwie stehen wollen. Und ab 18 Uhr regt sich dann auf der Straße wirklich absolut gar nichts mehr. Da pfeift dann nur noch der Wind so durch die Einöde, wie in so einem Western, weißt du? Über den Asphalt rollt dann so ein trockenes Büschel. Übrigens, ich habe das mal recherchiert, das heißt ruthenisches Salzkraut.
Ruthenisches Salzkraut.
Ja.
Das sind diese abgerissenen Dornbüsche, die im Western durch die Gegend...
Das war jetzt mein wissenschaftlicher Beitrag für diese Folge.
Genial. Ja, da lernt man doch so einiges dazu hier bei uns. Finde ich großartig.
Aber ich könnte ja noch stundenlang mit solchen Euphemismen aus der Immobilienwelt weitermachen oder zumindest minutenlang. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das jetzt auch einfach mal, weil es gibt noch jede Menge sehr schöne Beispiele dafür, wie Wohnungen und Häuser in Kaufanzeigen buchstäblich schön geredet werden. Spätestens bei der Besichtigung vor Ort sieht man dann zwar oft, ob die Beschreibungen halten, was sie versprechen, aber ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn man sich auf ein Liebhaberobjekt gefreut hat und dann in so einer absoluten Bruchbude steht. Und außerdem gibt es ja Beschreibungen, die erstmal harmlos klingen, aber dann später zum Problem werden können, wenn der Kauf schon längst abgeschlossen ist.
Also nochmal kurz anderthalb Schritte zurück, ne, warum wir das jetzt alles überhaupt erzählen. Wir reden ja jetzt hier wirklich über die ersten Schritte ins Wohneigentum. Das heißt, es geht schon mal um viel Geld. Und das klingt alles so, als würde man, ja klar, das auch sofort entschlüsseln können und verstehen. Logisch ist nicht das so ganz wahr, was in der Anzeige steht. Ja. Aber, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, man übersieht es denn doch manchmal. Und manchmal glaubt man doch an irgendetwas, was man da gelesen hat. Und dabei ist jetzt schon mal eine Sache wichtig. Das ist jetzt so der erste Juristen-Fact, ja. Als Käufer ist man nicht rechtlich geschützt. Also ein Makler kann in der Anzeige, in der Beschreibung alles Mögliche behaupten. Für die Richtigkeit der Angaben haftet aber stets der Eigentümer, also der Verkäufer einer Immobilie. Da gibt es auch jede Menge, wirklich eine ganze Reihe von Urteilen, sogar vom Bundesgerichtshof aus den vergangenen Jahrzehnten. Wenn man einen Makler dabei erwischt, dass er was völlig Falsches erzählt hat, da kann man nachfragen und eine Richtigstellung verlangen, der ist dann zu einer Nachrecherche verpflichtet oder so. Aber das Schlimmste, was ihm passieren kann, dem Makler, ist normalerweise, dass er den Anspruch auf seine Provision verliert. Ja. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo irgendwie was Schlimmeres passiert ist, wo dann ja so eine Art Schadensersatz geleistet werden musste. Aber das geht dann schon fast Richtung arglistige Täuschung. Am besten noch mit in Tateinheit mit dem Verkäufer. So, das klingt dann wie im Tatort so ein bisschen. Aber am Ende zählt einfach das, was im Kaufvertrag steht.
Ja, und damit es gar nicht erst so weit kommt und ihr nicht darauf reinfallt, empfiehlt es sich, dass man vorher so ein bisschen diese Codes und Euphemismen kennt. Ich habe mich mal so ein bisschen in die Maklerprosa eingelesen und ganz grob gesagt kann man das so in drei Kategorien einteilen, diese ganzen Beschönigungen und verbalen Fallen nenne ich sie jetzt mal. Die erste Kategorie wäre dann, etwas salopp ausgedrückt, der Etikettenschwindel. Also da werden Erwartungen geweckt, da poppen Bilder im Kopf auf, die haben aber wenig mit der Realität zu tun. Oder zumindest nicht unbedingt. Also ich nenne mal ein weiteres Beispiel. Aufwendig oder luxuriös saniert oder hochwertige Ausstattung. Weiß nicht, was ihr jetzt so im Kopf habt. Also ich denke da vielleicht an eine ebenerdige Regendusche, an eine Designerküche, Parkettboden, Marmorfliesen, ja. All solche Sachen. Aber nichts von alledem muss tatsächlich stimmen. Es kann einfach nur bedeuten, dass ein heruntergekommenes Objekt mit viel Aufwand in den normalen Zustand gebracht wurde.
Da kann man dann einfach die Fenster kann man einfach normal schließen. So.
Genau.
Und die sind dann dicht.
Genau. Ja, und vielleicht sogar noch auf Kipp stellen.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Oder, das ist auch tricky, es stimmt zwar, dass zum Beispiel das Bad tipptopp und mit allen Schikanen saniert wurde, aber das soll euch dann davon ablenken, dass in der Küche schon fast alles auseinanderfällt.
Jetzt muss man natürlich sagen, es ist halt Verkaufspsychologie, ja, das kennt man aus allen möglichen anderen Wirtschaftsbereichen. Klappern gehört zum Handwerk, ja, muss man echt mal sagen. Blöd ist halt nur, wenn man anfängt, sich selbst doch etwas vorzumachen. Was ich eben schon meinte, wenn doch irgendwie was hängen bleibt von diesen blumigen Bildern. Ne? Also fast neuwertig sind so die ganzen Begriffe. Gut erhalten oder teilrenoviert ist auch so ein Ding irgendwie. Da ist ja das Fenster vielleicht doch nicht so richtig zu. Leichter Renovierungsbedarf, sowas gibt's auch. Aber das sind alles schon mal Hinweise, bevor man die Wohnung besichtigt, die darauf hindeuten, dass man da nochmal Geld in die Hand nehmen muss. Ja. Das sind auch so schöne Begriffe hier, die wir schon gesehen haben in Anzeigen. Da steht denn zum Beispiel, dass ein Haus aus dem Dornröschenschlaf,
ja, ganz lyrisch,
wachgeküsst werden muss. Ja. Und Bastler und Liebhaber und Hobbyheimwerker sind denn da gefragt. Das hat man schon alles. Da fühlt man sich auch so ein bisschen getriggert natürlich, ne? Als Mann gerade so. Ja,
na klar,
ja.
Ärmel hochkrempeln und los geht's.
Das schaffe ich, ja. Dieses Haus, ja, das hat keine Chance gegen mich. Also keine gute Herangehensweise, ja. Weil manchmal sind denn diese Häuser einfach ein Fall für die Planierraupe, muss man sagen. Das gibt's echt auch. Also trotz aller hohen Nachfrage. Deswegen, klar, also bei der Besichtigung, die man dann auch vereinbaren muss, genau hinschauen, will ich in alle Ecken gucken, oben, unten, links, rechts, nachfragen. Wann wurde zuletzt renoviert? Wie steht es mit dem Energieausweis? Ist er vorhanden? Was steht drin? Den muss übrigens der Makler wirklich vorlegen. Das ist Pflicht, beziehungsweise der Eigentümer. Und der Makler muss den weiterreichen. Das darf man verlangen. In vielen Anzeigen steht, der Energieausweis ist in Vorbereitung. Das darf man aber nicht dulden. Da soll man wirklich darauf bestehen, dass der kommt. Ganz wichtig ist das übrigens, wenn man eine Wohnung in einer Eigentümergemeinschaft kauft. Da sollte man nicht nur den Energieausweis angucken, sondern auch die Protokolle der letzten zwei Eigentümerversammlungen. Der letzten zwei Jahre. Ne? Das ist total nervig. Das will normalerweise keiner rausrücken, diese Protokolle. Aber da steht dann drin, ob zum Beispiel in den nächsten drei Jahren die Fassade komplett neu gemacht werden soll oder halt die Fenster und die Eigentümer irgendwann so eine Sonderumlage zahlen müssen. Das sind ja mehrere 10.000 Euro manchmal, die da kommen.
Ja, da sieht man schon, da lauern so einige Fallstricke. Aber fast noch fieser als solche Beschönigungen finde ich die zweite Kategorie von Ausdrücken in der Maklerprosa. Ich nenne sie jetzt hier mal False Friends. Das kennt man vielleicht noch aus dem Sprachunterricht. Also ich meine Wörter, die trügerisch sind, weil sie einem sehr bekannt vorkommen, aber oft bedeuten sie eben doch was ganz anderes.
Ja, ist echt cool hier, so Sprachwissenschaft kommt jetzt. Also ich habe ist jetzt hier als Beispiel.
Sag mal.
Auf Englisch, ne? Hier, I can English. I become a steak.
Haha.
Ja, okay, ja. Ja, wir wissen alle, das heißt nicht, dass ich ein Steak bekomme, sondern ich werde eins.
Richtig.
Ich weiß es nicht.
Gut aufgepasst. Was heißt das für die Maklerprosa? Ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist der französische Balkon. Also vielleicht seht ihr es vor eurem inneren Auge, so eine Pariser Osmanfassade, ja, verschnörkeltes Schmiedeeisen, Bistrostühle, ein Tisch darauf mit Baguette und Café au lait.
Jemand spielt Akkordeon.
Ah, oh la la, la vie en rose. Nichts von alledem wird möglich sein, denn das ist kein Balkon, der französische Balkon, sondern ein bodentiefes Fenster mit Geländer und vielleicht einem minimalen Vorsprung. Aber da passt kein Tisch drauf, kein Stuhl und auch kein Akkordeonspieler. Außerdem, das geht in dieselbe Richtung, gibt es auch sowas wie Pantry-Küchen zum Beispiel. Ja? Pantry heißt aber, die sind wirklich nur mit dem Allernötigsten ausgestattet. Die sind vielleicht auch nur 1 oder 1,5 Meter breit, haben vielleicht ein Kochfeld mit 2 Zonen drauf, vielleicht aber auch nicht. Sind also auch keine Küchen in dem Sinne. Und wenn man über offenen Baustil oder Wohnstil redet oder nachdenkt, das klingt jetzt irgendwie erstmal großzügig, luftig, heißt aber, nur das Bad ist durch eine Wand und eine Tür abgetrennt. Der Rest ist alles offen eben. Also da wird der Rückzug schwierig, wenn man nicht gerade alleine wohnt und wenn man jemanden zum Übernachten da hat, hat man auch relativ wenig Privatsphäre. Also wenn euch solche Begriffe begegnen und ihr wisst nicht ganz genau, was sich dahinter verbirgt, bitte nachschlagen.
Das sieht man denn natürlich auch alles spätestens bei der Besichtigung, muss man sagen. Aber die Begriffe werden trotzdem nicht umsonst verwendet, ja, weil die Makler, die Verkäufer wissen natürlich, dass die eigenen 4 Wände ein sehr emotionales Thema sind. Ja, und klar, das nutzt man irgendwie aus. Man versucht da Bilder hervorzurufen, die Fantasie anzuregen. Und wie gesagt, manchmal wird einfach wirklich was hängen. Ja, dann sieht etwas irgendwie schöner aus, als es wirklich ist. Deswegen ist es eben wichtig, dass man nicht nur kritisch mit den Anzeigentexten umgeht, sondern auch mit sich selbst. Ja, was habe ich da wirklich gelesen und was ist da jetzt wirklich zu sehen? Und entspricht das meinen Wünschen? Da verbiegt man sich dann auch ja manchmal. Ne? Es wurde alles so schön beschrieben.
Aber die Fotos sehen toll aus, ja, schön mit Filter.
Und so, und dann ist man da und denkt sich, doch nicht so ganz, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Also das sind jetzt alles Sachen, die wir erzählen. Das klingt banal, aber wie gesagt, der Mensch kann sich selbst am besten austricksen. Ja, und ja, deswegen neben der Anzeige sollte man immer sich selbst überprüfen. So, ja.
Genau. An dieser Stelle wollen wir aber natürlich auch einmal sagen, es geht jetzt nicht darum, pass pro toto die Arbeit sämtlicher Makler in dieser Republik zu diskreditieren. Immobilienvermittlung ist knifflig. Es gibt da viele verschiedene Ansprüche, denen man gerecht werden soll. Jeder versteht etwas anderes. Trotzdem sind wir der Ansicht, da ja doch immerhin eine relativ hohe Provision von 6-7% des Kaufpreises anfällt, davon haben wir auch schon in der ersten Folge erzählt, kann man doch erwarten, dass man zumindest exakt informiert wird.
Ja, also über diese Provisionshöhe habe ich mich auch schon einige Male ausgelassen. Wie gesagt, es ist wirklich viel Geld. Und nach meinem Kenntnisstand gibt es auch außer den USA eigentlich kein anderes Land auf der ganzen Welt, wo nur für die Vermittlung so viel Geld verlangt wird. Ja. So, und dann nochmal was Grundsätzliches zur Bezahlweise überhaupt. Früher war das so, dass Makler und Käufer in Tateinheit, jetzt hier nochmal dieser Begriff, haben die Provision oder die Cottage fast immer voll auf die Käufer abgewälzt. Seit 3 Jahren gilt hier ein Hälftigkeitsprinzip. Der Makler darf demnach vom Käufer nicht mehr Geld verlangen, als er vom Verkäufer tatsächlich bekommt. Der Gesetzgeber hat damals gedacht, dass damit die Provision irgendwie nach unten geht, weil dann die Verkäufer, die jetzt ja mitbezahlen, mit dem Makler verhandeln über die Höhe. Das ist aber überhaupt nicht passiert. Verkäufer haben anscheinend in Deutschland einfach kein Interesse daran zu verhandeln. Da sind wir für Deutschen vielleicht auch einfach nicht gut drin. Also wir verhandeln nicht gerne. Und das hatte ich übrigens auch damals schon geschrieben, um das jetzt auch nochmal so ein bisschen hier zu sagen, dass es so kommen würde, dass nichts passiert.
Ich nenne dich nur noch den Pankower-Prophet.
Ja, das ist, ja, danke, ja, total angemessen. Auf jeden Fall, jetzt ist es immer noch so, dass die Makler meistens brutto 7,14% verlangen, von beiden zusammen. In manchen Bundesländern oder Regionen sind es 5,95% brutto. Im Gespräch sagen die Makler meistens übrigens immer nur den Nettopreis an. Das klingt natürlich niedriger, ja, aber man bezahlt natürlich brutto. Und mit dem Verhandeln, das klappt oft überhaupt nicht, ja, weil die Makler halten an ihrem, die Ökonomen nennen das, objektbezogenen Preismonopol fest.
Ui.
Ja, das ist einfach, du willst ein Haus kaufen und kriegst den Vermittler praktisch mitgeliefert und musst ihn bezahlen und hast keine Wahl. Ja, du kannst den Vermittler nicht austauschen.
Und die Makler haben sich quasi untereinander geeinigt, dass man eben diese Summe...
Da muss man total vorsichtig sein, ne? Wenn man das unterstellt, also Preisabsprachen unterstellen, das darf man natürlich nicht. Aber es ist wirklich in der Branche eigentlich auch bekannt, es gibt mindestens, ich sag mal, regionale Gepflogenheiten, ja, an die man sich dann so hält. Und die Makler bekommen auch mit, wer sich nicht daran hält. Ja, das ist tatsächlich, und dann gibt's auch Ärger. Also das, auch das habe ich schon mitbekommen. Jedenfalls, wenn man danach fragt, so hier, Entschuldigung, die Provision insgesamt 7,14% und davon die Hälfte zahlen, das kommt mir ein bisschen viel vor für die paar Fotos, die ich hier gezeigt bekomme und noch ein schlechtes Exposé und wahrscheinlich kein Grundriss oder so. Wenn man danach fragt, nach Runterhandeln, bekommt man meist wirklich ziemlich pumpige Antworten. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich kenne sogar einen Fall vom vergangenen Jahr. Da hat ein Makler ganz einfach gesagt, ja, nee, hier die Höhe der Provision, 7,14%, das steht so im Gesetz. Ja, das war schon echt ein Ding. Also es gibt natürlich kein Gesetz, wo das so drin steht. Also
das Immobilienprovisionsgesetz, nein?
Ja, so das Immobilienhöhenprovisionsgesetz. Also das ist schon echt dreist. Also das ist ja wirklich echt unverschämt. Und naja, das ist wirklich insgesamt schade, finde ich, in Deutschland. Die Höhe der Provision richtet sich nach dem Kaufpreis und nicht nach dem Aufwand, den der Makler mit der Vermittlung hat. Das ist nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten eigentlich ein Unding.
Ja, weil eigentlich müsste ja die Dienstleistung bezahlt werden und wie gut sie ist oder nicht. Jedenfalls ist in Sachen Maklerprosa auch noch eine dritte Kategorie offen, die ich jetzt hier noch lüften möchte. Ich nenne sie jetzt mal Halbwahrheiten. Heißt genau das, also was drinsteht, ist zwar nicht falsch, aber eben auch nicht die ganze Wahrheit. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die unverbaute Aussicht, denn das heißt nicht unverbaubare Aussicht. Also es kann zwar bedeuten, dass wenn ihr jetzt dort aus dem Fenster guckt, euer Blick wunderbar über Felder und Wiesen schweift, aber dass dort in ein paar Jahren vielleicht auch einfach noch ein paar Reihenhäuser stehen werden.
Da kann man auch nachfragen, ne? Einfach. Wobei, wie gesagt, wir wissen nicht, ob man da echt eine gute Auskunft bekommt. Also man kann nach dem Bebauungsplan fragen. So, lieber Herr Vermittler, wird in der Nachbarschaft nochmal gebaut? Tja, vielleicht bekommt man da eine Antwort, ja. Es gibt wirklich eine ganze Reihe von Fällen aus der juristischen Geschichte, also vor allem aus der Geschichte des Bundesgerichtshofs, die echt krass sind teilweise. Einmal hat ein Makler zum Beispiel, das ist schon Jahrzehnte her, behauptet, ein Haus ist voll unterkellert. Das Haus war aber nur halb unterkellert. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso man das jetzt gekauft hat und nicht den Keller gesehen hat, aber okay, anderes Thema. Der Käufer jedenfalls hat dagegen geklagt und wollte Schadensersatz haben. Und der Makler konnte jetzt natürlich nicht dazu verpflichtet werden, die andere Kellerhälfte so nachträglich zu bauen. Ja, das lief dann darauf hinaus, dass er so eine Art Schadensersatz zahlen musste, aber natürlich jetzt nicht in dieser Höhe. Da gibt es diesen interessanten Begriff des positiven Erfüllungsinteresses. Ja, da werden sich jetzt Juristen freuen. Der Verkäufer muss dafür sorgen, dass das Interesse des Gläubigers, in diesem Fall ist es der Käufer, ja, der erhält sozusagen ein Gut und deswegen ist er hier in diesem Binnenverhältnis der Gläubiger. Dieses Interesse muss tatsächlich erfüllt werden, aber nicht vom Makler. Ja, das muss immer der Verkäufer erfüllen. Nochmal so ein anderer Fall, ne, nur so als Beispiel, im Jahr 1981, das sind echt alles alte Geschichten, da hat ein Makler vergessen zu sagen, hier ist ein Öltank für die Ölheizung, bitteschön, das gehört zum Haus. Er hat aber vergessen zu erwähnen, dass dieser Öltank auf dem Nachbargrundstück steht und auch noch illegal.
Na sowas.
Ja, da musste der denn tatsächlich Schadensersatz leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch, aber nochmal, das sind alles eher Ausnahmen.
Ja, das sind krasse Fälle, aber eben so Sachen, die dann mal vergessen werden. Also da lohnt es sich, wirklich die Informationen auch nochmal genau zu prüfen und auch zu hinterfragen. Also ein Klassiker aus aktuellen Inseraten sind ja auch diese Distanzangaben. Also ich sage jetzt mal 10 Minuten zur S-Bahn. Klingt super, die Frage ist nur zu Fuß, parat, mit dem Auto. Da würde ich empfehlen, einfach mal losgehen und dabei die Stoppuhr laufen lassen und gucken, was dabei am Ende rauskommt. Aber leider gibt es natürlich auch Dinge, die man nicht so einfach überprüfen kann. Dazu gehören zum Beispiel die Anzahl der Quadratmeter, denn da wird auch gerne mal geschummelt.
Ja, da komme ich jetzt wieder so ein bisschen hier mit meinem Technikkram um die Ecke. Also erstmal, um all diese Dinge wirklich rauszufinden, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, ne, eine Immobilie nicht nur einmal angucken, sondern zweimal, vielleicht sogar dreimal, wenn es geht. Es gibt keine wirkliche Eile, bevor man kauft. Und dann kann man ja, wenn man das Gefühl hat, ne, irgendwas stimmt mit den Quadratmetern nicht, da kann man so ein schickes Lasermessgerät mal mitbringen und so einen Raum, einfach nur einen Raum, probeweise abscannen. Das ist irgendwie, sieht dann ein bisschen komisch aus, ja, echt ein bisschen freakig und ist unangenehm, aber das macht man natürlich auch nur dann, wenn man echt skeptisch ist. Und da sind wir jetzt, Celine, in der letzten Kategorie, eine vierte Kategorie, die ich gerne noch aufmachen würde, also halbbewusste Unwahrheiten. Da habe ich jetzt auch noch ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis. Da stand ein Haus zum Verkauf, ich glaube, das steht sogar immer noch zum Verkauf, und der Makler hat einfach in die Anzeige geschrieben, das hat Holzfenster, ja, aber die sind aus Plastik.
Ah, mit Holzoptik dann wahrscheinlich.
Ja, irgendwie, aber noch nicht mal das. Also die sind einfach weiß, man sieht auf den Fotos sogar, es sind weiße Plastikfenster und da steht da Holzfenster. Und dann hat er auch geschrieben, da ist Photovoltaik auf dem Dach, also Solarstrom, war aber Solarthermie, also Warmwasserbereitung.
Irgendwas mit Sonne.
Genau, passt irgendwie schon. Ja, irgendwas mit Solar vorne und hinten ist ja egal. Ja, gut.
Aber wir sind schon wieder so gemein zu den Maklern. Also um das zum Abschluss jetzt auch nochmal zu sagen, das muss nicht immer alles schlecht sein und es kann auch durchaus sein, dass das genau zu euch passt, was ihr da lest. Also das Paradebeispiel ist die ruhige Lage oder mitten im Grün. Man muss sich das klar machen, das sind alles Synonyme für JWD, ja, ganz weit draußen. Es gibt viele Leute, die genau das wollen und die genau das suchen. Und wenn das so ist, dann ist auch alles fein damit. Aber ihr solltet euch eben von dem traumhaften Blick über die Felder und Pferde koppeln, nicht davon ablenken lassen, dass ihr dann eben nur per Auto zum Bäcker kommt oder meinetwegen auch per Pferd.
Das Fazit.
Wenn man den Worten der Immobilienmakler glaubt, ist im Grunde genommen jede Wohnung und jedes Haus ein Juwel. Und deshalb gilt, lasst euch vom schönen Schein nicht blenden, sondern verschafft euch selbst einen Eindruck. Fragt vor allem nach den zusätzlichen Informationen und Dokumenten, zum Beispiel Grundriss und Energieausweis, alles was dazugehört. Hilfreich ist auch im Zweifel eine Baugenehmigung, in der zum Beispiel drin steht, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt, Denkmalschutzauflagen oder ob in der Nachbarschaft noch weitergebaut werden kann.
Wenn ihr ein Objekt konkret ins Auge gefasst habt, lohnt es sich durchaus, da noch etwas mehr Zeit zu investieren und ein bisschen Detektiv zu spielen. Damit meine ich zum Beispiel, dass ihr zu verschiedenen Tageszeiten vorbeischaut, einfach mal guckt, was sich vor der Tür abspielt, wie laut oder wie belebt es da ist. Ihr könnt auch mal mit den Nachbarn quatschen, wenn die zufällig gerade vorbeikommen, wie es sich so in der Gegend wohnt. Überhaupt ist es immer eine gute Idee, die Umgebung zu erkunden, mindestens per Google Earth, ja, aber am besten noch in echt, also dass ihr da mal ein bisschen rumlauft, euch anguckt, was ist rundherum los und vor allem auch, das haben wir gerade gesagt, was könnte in Zukunft los sein, also einen Blick in den B-Plan werfen, bleibt das ein reines Wohngebiet oder wird nachverdichtet oder neu gebaut, denn das könnte sich auch auf den Wert eurer Immobilie auswirken.
Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Nächste Woche hört ihr die letzte Folge von unserer kleinen dreiteiligen Miniserie zum Immobilienkauf. Da geht es dann im Detail um die Finanzierung und um die Frage, was eine gute Immobilie eigentlich ausmacht und was ein fairer Preis ist. Schreibt uns gerne, wie euch das gefällt, was wir hier machen mit dieser Miniserie. Unsere E-Mail ist 2zkb@welt.de oder lasst uns auch eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Natürlich auch gerne positive Bewertungen.
Wie immer gibt es dienstags eine neue Folge von 2ZKB mit Welt Plus oder bei Apple Podcasts hört ihr uns sogar schon 2 Wochen früher. Wir freuen uns auf euch. Habt's gut bis dahin. Tschüss.
Macht's gut. Alles Gute. Bis dann.